Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Deutschland hat bekanntermaßen wenig Rohstoffe, keine Ölvorkommen und es läuft auch keine Goldmine quer durchs Land. Was Deutschland aber bislang immer hatte, sind gebildete Menschen. Das Gold in den Köpfen. Deshalb hat uns die PISA-Studie vor 23 Jahren richtig erschüttert. Diesmal schneiden die aktuellen Schülerinnen und Schüler noch schlechter ab als damals. Ich habe heute Morgen den vielleicht bekanntesten deutschen Bildungsökonomen Ludger Wössmann vom IFO-Institut gefragt, ob auch er gestern geschockt war.
Ja, ich war schon geschockt. Wenn man sieht, wo wir da stehen, dann ist das schon etwas, was einem sehr zu denken gibt. Wenn wir jetzt eben sehen, dass zum Beispiel in Mathematik und im Lesen die Leistungen der 15-Jährigen ein ganzes Schuljahr hinter dem zurückstehen, wo sie noch vor 4 Jahren standen, dann ist das schon dramatisch und das ist ein Rückgang, den haben wir so noch nie erlebt. Und wenn wir sehen, dass wir mittlerweile sogar unter das Niveau zurückgefallen sind, das eben vor gut 20 Jahren den ersten PISA-Schock ausgelöst hat, da hat man schon das Gefühl, wir brauchen ganz, ganz dringend einen neuen PISA-Schock.
So, den haben wir jetzt, den neuen PISA-Schock. Sie sehen das ja auch ökonomisch und sagen, das ist auch volkswirtschaftlich wirklich ein Minitekel. Inwiefern?
Es ist schon so, dass die Wirtschaftsforschung eben ganz klar belegt, dass gerade diese in PISA gemessenen Grundkompetenzen die Basis sowohl für die späteren Einkommensmöglichkeiten dieser Schülerinnen und Schüler sind, als auch für die Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft. Und man sieht, dass eben die Bildungskompetenzen der Bevölkerung der wohl wichtigste Bestimmungsfaktor von langfristigem Wirtschaftswachstum ist. Und wenn wir so einen Rückgang anschauen, wie wir jetzt eben gerade zum Beispiel in Mathematik gesehen haben, von 25 PISA-Punkten, nie gesehen, dann bedeutet das, dass das Deutschland langfristig rund 14 Billionen Euro an entgangener Wirtschaftsleistung kostet, gerechnet sehr langfristig bis zum Ende des Jahrhunderts.
Das ist natürlich eine Dimension, die man gar nicht so richtig klar kriegen kann. Was jetzt alle sagen ist, an der Bildung dürfen wir nicht sparen. Aber es steckt doch eigentlich relativ viel Geld im deutschen Bildungssystem. Und trotzdem kommt offenbar kein Gold raus, sondern eher Stroh. Ist das Geld irgendwo am falschen Ort?
Also ich denke schon, man muss jetzt sagen, dass die Schulen sicherlich das Letzte sind, woran derzeit gespart werden sollte, weil eben zielgerichtete Bildungsausgaben Investitionen in die Zukunft sind. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir in Bildung uns kaputt gespart hatten. Das ist einfach nicht wahr. Die Zahlen geben das nicht her. Es ist auch nicht so, dass wir weniger Geld pro Schüler ausgeben würden. Ganz im Gegenteil, wir geben deutlich mehr aus als in der Vergangenheit. Darum ist es eben auch richtig, dass es viel wichtiger als zusätzliche Mittel ist, wie wir diese Mittel einsetzen. Es geht dann darum, was wir in den Schulen machen und auch welchen Ehrgeiz wir haben und was wir einfordern. Ich würde schon noch ergänzen, dass es sicherlich Schulen gibt in Deutschland, wo es schon am Geld fehlt. Aber das ist nicht die Durchschnittsschule. Aber es gibt schon viele Brennpunktschulen zum Beispiel, wo es verheerend ist und wo die einzelnen Bundesländer einfach nicht genug rein investieren. Und das ist schon beschämend für ein Land wie unser Land. Ich glaube, insofern, wenn wir jetzt über Geld reden wollen, habe ich eigentlich durchaus viel Sympathie für die Grundidee des Startchancenprogramms, was der Bund gerade aufsetzen möchte.
Also besonders viel Geld für Brennpunktschulen, für Gegenden, in denen es nicht gut läuft.
Ganz genau. Wenn das klappen würde, nur sehen wir gerade schon wieder, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht so ausgehen würde, wie eigentlich die Grundidee ist. Wenn das klappen würde, dann wäre das schon genau der richtige Ansatz, weil wir sehen eben, da haben wir natürlich die größte Chance, wirklich für Verbesserungen zu sorgen, eben im Rahmen des Schulsystems, eben da, wo Kinder sind, die eben von Haus aus nicht so viel unterstützt werden. Das haben wir bis jetzt nicht gut genug gemacht. Wir gehen im Großteil eigentlich sehr stark mit der Gießkanne vor. Und die Grundidee, hier wirklich gezielt zu fördern, zum Beispiel Kinder, die eben zu Hause kein Deutsch sprechen, dass man da sehr früh ansetzt und die Sprachkompetenzen entwickelt. Solche gezielten Förderungen wären unbedingt sinnvoll.
Wie wollen Sie denn Kinder sprachlich mehr fördern oder in Mathe oder in Naturwissenschaften, wenn es an der wichtigsten Ressource fehlt, nämlich Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrern? Schauen Sie sich den Unterrichtsausfall an. Wie gehen Sie daran?
Das ist tatsächlich zurzeit eine extrem große Herausforderung und ich glaube, da gibt es auch keine simple Lösung für. Wenn man den Unterrichtsausfall sieht, dann hat das eben vielerorts vor allem damit zu tun, dass die Lehrkräfte kurzfristig krank sind und unser System es nicht hinkriegt, da vernünftigen Ersatz für zu sorgen. Ich glaube, Tatsächlich, dass dieses Problem größer geworden ist und das hat mit zwei Gründen zu tun. Das eine ist ein hausgemachter. Die Kultusministerien haben jahrelang überhaupt keine Vorausschau gemacht, keine Planung gemacht und haben nicht genug Lehrkräfte ausgebildet. Das zweite, wir wissen ja, dass überall im Lande Fachkräfte händeringend gesucht werden und das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen. Es sind einfach weniger Leute da. Das heißt, da gibt es keine leichte Lösung für. Die kommen nicht sonst woher. Insbesondere ist, glaube ich, das Wichtigste hier zu sagen, dass die Politik aber eigentlich gucken muss, dass sie halt mehr Lehrkräfte ausbildet. Und das kann sie eigentlich machen. Aber da ist wieder Wissenschaftspolitik, die für die Universitäten zuständig sind, und Kultuspolitik überhaupt nicht gut koordiniert, das aufzustellen.
Ich habe gestern Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger zugehört. Und der hat gesagt, nochmal gesagt, wir sind ja eines der wenigen Länder, in denen es keine Ganztagsschule gibt, sondern wenn, dann nur oft in vielen Fällen nachmittags ein bisschen Unterrichts-, Nachunterrichtsbetreuung. Wäre das eine entscheidende Stellschraube, an der Sie drehen würden?
Denkbar ist das schon. Also wenn wir einfach nur vormittags weiter Unterricht machen und dann Mittagessen gibt und danach eben nicht mehr von Lehrkräften irgendeine Betreuung da ist, dann kommt da nicht viel bei rum und das zeigt die Forschung leider auch. Ich hätte durchaus Sympathie dafür, zum Beispiel zu sagen, warum machen wir nicht zumindest für alle Kinder eine Schule bis 15 Uhr? Da könnte man sicherlich deutlich mehr mit erreichen. Ich glaube insgesamt und ist es eben so, dass wenn wir das einfach nur Ganztagsschule machen, aber nicht das, was wir dann da machen, anders machen, ich da auch wenig Hoffnung habe, dass sich was tut. Wir haben eben jetzt, glaube ich, gerade durch Corona gesehen, dass da sehr stark, sehr schnell alle Leistungsansprüche über Bord geworfen wurden und gleich gesagt wurden, okay, wir machen keine Tests mehr, keine Prüfungen, dann gab es auch keine Hausaufgaben. Und ich habe das Gefühl, dass vieles davon leider nicht zurückgekommen ist. Ich habe das Gefühl, dieser Ehrgeiz, dieser Anspruch, dass wir wirklich sicherstellen müssen, dass alle Kinder richtig diese Grundlagen, Lesen, Schreiben, Rechnen, gut lernen, der gar nicht da ist. Und das ist vielleicht sogar ein genereller Trend in unserem Land, dass wir gerade seit Corona zu wenig Ehrgeiz entwickeln, Probleme wirklich anzugehen.
Das ist dann mehr oder weniger eine Art sich verfestigende Mentalität, dass wir diesen Anspruch nicht hochhalten. Aber das hat wenig damit zu tun, dass da mehr Geld reinfließen muss, oder? Das ist eher eine Frage der Haltung.
Ich glaube schon, weil zum Beispiel, und wenn wir das ein bisschen positiver sehen wollen, es gab ja den ersten PISA-Schock und in den 10 Jahren nach dem ersten PISA-Schock, also von 2000 bis 2010, hat sich Deutschland deutlich verbessert, ganz im Gegenteil zu allen anderen Ländern. Und das ist nicht, dass da wesentlich mehr Geld in der Zeit reingeflossen ist, sondern wir haben gesagt, wir können das nicht mehr akzeptieren, dass die Schulen sozusagen ihr Grundgeschäft nicht erledigen. Und das können wir wieder schaffen, wenn wir bereit sind, das jetzt als echten Schock und als echtes Problem wieder anzunehmen und diesen schulischen Ergebnissen wieder oberste Priorität zuweisen.
Das sagt der Bildungsökonom Ludger Wössmann vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Danke Ihnen.
Vielen Dank.